Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute beschäftigen wir uns mit den Psalmen 13 bis 15. Auch diese drei Psalmen sind sehr beeindruckend. In Psalm 13 klagt der Beter, dass Gott ihn verlassen hat, und in Psalm 14 beschreibt er, wie gottlos viele Menschen sind. Psalm 15 wiederum beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Mensch beschaffen sein muss, damit Gott ihn annimmt. Christen fühlen sich oft angefochten. Andere Menschen spotten über sie, greifen sie vielleicht sogar an. Auch zur Zeit des Alten Testaments war das nicht anders. Es ist nicht immer leicht gewesen, an Gott zu glauben. Das zeigt uns Psalm 13. In der Lutherbibel trägt er die Überschrift »Hilferuf eines Angefochtenen«. Dieser Psalm drückt eine große Not aus, die der Beter Gott klagt. David hat diesen Psalm geschrieben, als er versucht wurde. Man kann ihn aber auch auf unsere Zeit übertragen. Als David diesen Psalm geschrieben hat, wurde er verfolgt, wahrscheinlich von seinem Vorgänger und Schwiegervater König Saul. Vielleicht hat er sich in dieser Zeit in der Höhle Adulam versteckt, und dann haben die Philister gemeinsam versucht, ihn herauszujagen. Er sieht jeden Tag, wie verzweifelt seine Lage ist. David ist müde am Leib, und seine Seele und sein Herz sind verwundet. So schreit er zu Gott. Vers 2: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? David hört sich hier sehr niedergeschlagen an. Er hat das Gefühl, dass Gott ihn verlassen hat. David glaubt, vollkommen allein zu sein. Hier sehen wir etwas, das der Theologe Delitzsch einen langen, tiefen Seufzer nennt. Aber letztendlich kommt er aus einer befreiten Brust mit einem Gebet, das bereits viel sanfter und schon halb beruhigt ist. Dennoch ruft David, Vers 3, »Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?« David fragt, wie lange wird das noch dauern? Er ist jetzt völlig erschöpft. Dann wendet er sich im Gebet an Gott. Das ist seine Kraftquelle und seine Zuflucht. Deshalb ruft er, »Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe.« Als David dies geschrieben hat, ist er in großer Gefahr gewesen. Er hat Angst, sich schlafen zu legen, fürchtet, dass sein Feind ihn tötet. Doch er braucht dringend Ruhe. Deshalb hat er Gott gebeten, dass er ihn beschützt und ihm Schlaf gibt. Vers 5: Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Der Feind würde sich freuen, wenn er David zu fassen bekommt. Doch wenn sich der Feind so freut, richtet sich das nicht nur gegen David, sondern auch gegen Gott. Deshalb betet David, dass der Feind nicht gewinnt. Jetzt hat er diesen schrecklichen, traurigen Seufzer hervorgebracht. Nun betet er weiter und verlässt sich mit großem Glauben und Vertrauen auf Gott. Das ist wirklich ein schöner Psalm, und er endet mit Davids Vertrauen auf Gott. Denn Vers 6 lautet, »Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.« David hat sich nicht für klug genug gehalten, dass er alleine aus seiner misslichen Lage herauskommt. Natürlich hat er etwas versucht, doch er hat gewusst, dass letztlich nur Gott ihn retten kann. Gott ist sein Heil, das macht ihn glücklich. Deshalb verspricht er, »Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut.« Liebe Hörer, wo immer Sie sind, wer Sie auch sind und wie es Ihnen auch geht, Sie können Gott loben. Wenn Sie zum Beispiel eine gute Nachricht über Ihren Gesundheitszustand erhalten, fällt es Ihnen wahrscheinlich leicht, Gott zu loben. Der Herr ist ja gut zu Ihnen gewesen, und Sie sind in richtig guter Stimmung. Doch ich denke an einen Mann in Südkalifornien, der jahrelang nichts von Gott wissen wollte. Dann bekommt er auf einmal Krebs. Er liegt flach auf dem Rücken, doch durch unser Radioprogramm hat er den Herrn gefunden. Ihm geht es zwar schlecht, aber ein Freund von mir hat ihn besucht und mir dann erzählt, Es wird dich froh und demütig machen, wenn du diesen Mann besuchst, wenn er mitten in seiner Not davon spricht, wie gut Gott zu ihm gewesen ist, wie Gott ihn gerettet hat und wie wunderbar er ist. Tja, wenn sie als schwerkranker Mensch oder in einer anderen schwierigen Situation Gott loben können, dann haben sie es geschafft. Dann sind sie in ihrem Glauben vielleicht weiter, als ich es bin. Während in Psalm 13 die verzweifelte Lage Davids im Mittelpunkt steht, rückt nun in Psalm 14 ein Großteil der Menschheit in den Blickpunkt. Meines Erachtens geht es da um die Verdorbenheit der Menschen in der letzten Zeit. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie gottlos, verdorben und rebellisch sind. Viele meinen, wer klug ist, der kann nicht an Gott glauben. Der bekannte Literaturexperte Marcel Reich-Ranitzky zum Beispiel hielt bis zum Schluss an seinem Unglauben fest. Er wollte, wie er sagte, seine Vernunft nicht aufgeben. Viele glauben das. Aber ist das wirklich so, liebe Hörer? Kann jemand, der intelligent und klug ist, nicht an Gott glauben? Was Gott darüber sagt, dazu finden wir in Psalm 14 einige wichtige Aussagen. Und wenn ich sie schon mal kurz zusammenfassen darf, wer nicht an Gott glaubt, der ist ganz und gar nicht klug. Psalm 14 ist mit den anderen Psalmen verbunden, besonders aber mit Psalm 12. Sie erinnern sich vielleicht, bei diesem Psalm haben wir gesehen, wie verkommen die Menschen in den letzten Tagen sein werden. Es gibt scheinbar keinen Menschen mehr, der Gott fürchtet. Gottlose Menschen haben die Kontrolle. Verdorbenheit, Bosheit und Gesetzlosigkeit nehmen Überhand. Manch einer wird sagen, das passt genau auf unsere Zeit. Bischof Horn hat diesen Psalm sehr gut gegliedert. Er teilt ihn in drei Teile: die Verdorbenheit der Welt, die Feindschaft der Menschen gegen Gott und schließlich die Sehnsucht nach Gott und das Gebet um Rettung. Zunächst Punkt 1. Die Verdorbenheit der Welt. In Vers 1 heißt es dazu: Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Das hebräische Wort für Tor in diesen Versen ist Nabal. Vielleicht klingelt es hier bei Ihnen. Es hat bereits einen Mann namens Nabal gegeben. Er ist mit einer wunderbaren Frau namens Abigail verheiratet. Seine Geschichte lesen wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 25. Sein Name passt wirklich zu ihm. Er war ein Tor. Das Wort Nabal kann man auch mit einfältig, dämlich, naiv, töricht oder verrückt übersetzen. Ich habe einen ziemlich klugen Freund. Er ist sehr geschickt, wenn es darum geht, mit Atheisten ins Gespräch zu kommen. Eines Tages war er in einer Gruppe von Leuten. Einer von ihnen war Atheist und hat gesagt: Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Der Mensch hat keine Seele, und wenn er stirbt, ist es nicht viel anders, als wenn ein Hund stirbt. Der Mann schimpfte heftig weiter. Mein Freund hat gewartet, bis er mit dem Mann alleine war, und hat dann zu ihm gesagt: Ich glaube, Sie wollten zum Ausdruck bringen, dass Sie Atheist sind. Daraufhin fängt der Mann wieder an, sehr überzeugt über seinen Glauben zu sprechen, dass es keinen Gott gibt. Mein Freund wollte von ihm wissen, ob er sich das gut überlegt hat. Ist es wirklich seine unverbrüchliche und tiefe Überzeugung, dass es keinen Gott gibt, oder will er nur den Menschen gefallen? Nun, der Mann hat sich einfach umgewandt und ist fortgegangen. Wirklich nachvollziehen kann ich die Haltung dieses Mannes nicht. Bei dem, was wir heute über das Universum wissen, kann man kaum sagen, dass es keinen Gott gibt. Wir haben herausgefunden, dass das Universum viel genauer arbeitet als jedes mechanische Uhrwerk, das wir herstellen können. Und es gibt keine Uhr, die zufällig entstanden ist. Sie ist von einem Uhrmacher gemacht worden. So ein Universum, das genauer abgestimmt ist als eine Uhr, sagt uns, dass es jemand gemacht hat. Zurück zu Psalm 14. Wir haben gehört, der Tor sagt in seinem Herzen, dass es keinen Gott gibt. Und jetzt betritt dieser Tor sozusagen die Bühne. In Psalm 10, Vers 4 haben wir schon mit ihm Bekanntschaft gemacht. Dort haben wir gelesen, es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Das zeigt, wie gottlos dieser Mensch ist. An unseren Universitäten lehren heute viele Menschen mit Professoren und Doktortitel und viele sind Atheisten. Bei allem Respekt wage ich zu behaupten, ein Mensch kann niemals tiefer sinken, als Atheist zu werden. So sagt es jedenfalls Gottes Wort. Wenn Sie nicht glauben, dass es einen Gott gibt, dann haben Sie nicht nachgedacht. Ja, Gott sieht Sie dann als einen Narren an. Dann benutzen Sie Ihren Verstand nicht wirklich. Es genügt nicht, einen hohen Intelligenzquotienten zu haben. Ich habe früher einen Kollegen mit Doktortitel gehabt, der war nicht mal klug genug, um aus dem Regen zu gehen. Eines Tages habe ich mit ihm Golf gespielt und es beginnt zu regnen. Er schaut mich an und fragt, was können wir nun tun? Er hat wirklich gewollt, dass ich es ihm sage. Was tut jeder vernünftige Mensch, wenn es zu regnen anfängt? Ich sage zu ihm, wir sollten besser ins Trockene gehen. Das weiß sogar ich, doch er schien es nicht zu wissen. Sie sehen also, einen Doktortitel zu haben, beweist nicht, dass ein Mensch intelligent ist. Und in ganz bestimmten Fällen geht Gott mit solchen Menschen hart ins Gericht. Da nämlich, wenn sie die Existenz Gottes leugnen, wenn sie in ihrem Herzen sprechen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, heißt es am Anfang von Psalm 14. Ihr Treiben ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Ich denke, die meisten Atheisten tun tatsächlich auch viel Verkehrtes. Manche sind ziemlich unmoralisch. Jemand, der sich am College auskennt, hat zu mir gesagt, es ist erstaunlich, wie viele Doktoren behaupten, dass sie Atheisten sind und die sehr unmoralisch leben. Und genau das sagt der Psalmist in den folgenden Versen. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Und was sieht Gott? Die Antwort folgt in Vers 3. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Der Apostel Paulus zitiert diesen Vers im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 12. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Paulus spricht hier allerdings nicht nur über Atheisten, sondern er spricht über jeden Menschen. Ja, das ist ein Bild für Sie und mich, liebe Hörer. Ich bin zwar kein Atheist und glaube auch nicht, dass Sie einer sind, aber wir sind Sünder. Wir tun aus uns heraus nichts Gutes. Der Mensch ist böse, und die ersten drei Verse von Psalm 14 führen uns vor Augen, wie tief ein Mensch sinken kann. Wir kommen nun zum zweiten Abschnitt dieses Psalms. Er handelt von der Feindschaft der Menschen gegen Gott. Die Menschen sind nicht nur gegen Gott, sie sind auch gegen Menschen, die an Gott glauben. Hören Sie dazu die Verse 4 bis 6. Will denn das keiner der Übeltäter begreifen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, aber den Herrn rufen sie nicht an? Da erschrecken sie sehr, denn Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Euer Anschlag wider den Armen wird zu Schanden werden, denn der Herr ist seine Zuversicht. David hat in diesem Psalm einige Leute im Blick, die er als Übeltäter bezeichnet, die, so wörtlich, mein Volk fressen. In diesem Zusammenhang denke ich an einen Professor, mit dem ich befreundet bin und der an vieles nicht glaubt, was in der Bibel steht. Auch seine politischen Ansichten sind ziemlich liberal. Er möchte keine bestimmten Werte vertreten und den Menschen auch keine Vorschriften machen. Trotzdem hat mein Freund über gewisse Politiker eine interessante Ansicht geäußert. Er nennt sie ziemlich abfällig Salonliberale. Er sagt, sie wissen überhaupt nicht, was ein armer Mensch durchmacht, und doch heucheln sie, dass sie liberal sind. Sie sind wie der Reiche, von dem rund 1000 Jahre nach David Jesus, der Sohn Gottes, erzählt hat, der immer etwas von seinem Tisch fallen ließ für den Armen, damit er sich satt essen kann. Ich sehe heute wenige Reiche, die von ihrem Reichtum abgeben, um den Armen zu helfen. Ist es nicht vielmehr so, dass manche sogar kaum Steuern zahlen? Doch ich will an dieser Stelle nicht nur über die Reichen herziehen. Gott kennt schließlich die Natur des Menschen, und sein prüfender Blick wird sicher nicht nur bei denen hängen bleiben, die über ein beträchtliches Vermögen verfügen. Wir erreichen nun mit dem letzten Vers von Psalm 14 zugleich auch den letzten Abschnitt. Es geht um die Sehnsucht nach Gott und um das Gebet um Rettung. Wie wir sehen, gerät der Psalmist richtiggehend in eine freudige Erwartung. Vers 7. Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und der Herr sein gefangenes Volk erlöste. So würde Jakob fröhlich sein und Israel sich freuen. Dieser Vers blickt voller Vorfreude auf jenen glücklichen Tag voraus, an dem aus Zion das Heil über Israel kommen wird. An diesem Tag wird Jakob sich freuen und Israel glücklich sein. Diesen Vers kann man nicht missverstehen. Wenn jemand meint, Gott hat keinen Plan für Israel in der Zukunft, dann zeigt er damit, dass er nicht viel über die Psalmen weiß. Vielleicht schafft er es, das nicht zu beachten, was eigentlich so klar ist in der Schrift. Doch wie kann er leugnen, dass der Schrei des Herzens und die Freude des Psalmisten in der Zukunft liegen? Wir erreichen nun Psalm 15. Bin ich von Gott angenommen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Es hilft nicht, wenn ich dieser Frage ausweiche. Doch wie soll ich eine Antwort darauf finden? Dazu muss ich eine weitere Frage stellen. Wen nimmt Gott an? Oder anders ausgedrückt, wie muss ein Mensch beschaffen sein, damit Gott ihn annimmt? Diese Fragen sind miteinander verbunden und sie sind über alle Maßen wichtig. Denn es gibt ja nichts, was wichtiger ist, als von Gott angenommen zu werden. Psalm 15 gibt darauf eine Antwort. Psalm 15 ist ein weiterer kurzer Psalm. Wenn Sie sich diese Psalmen anschauen, werden Sie eine klare Entwicklung feststellen. In den Psalmen 9 und 10 geht es um Menschen, die gottlos sind. Sie sind stolz, prahlerisch und genügen sich selbst. Psalm 11 spricht davon, wie der Gerechte geprüft wird. In Psalm 12 sehen wir den Gläubigen inmitten von Gottlosigkeit und wie gottlos die Menschen sein werden. Psalm 13 spricht von der Not, in die ein gläubiger Mensch geraten kann. Und Psalm 14 zeigt uns, wie verdorben die Menschen sein werden und wie atheistisch sie sind. Psalm 15 spricht nun von denen, die in Gottes Welt kommen. Er schildert, wie diejenigen sind, die bei Gott, dem Herrn, sein werden. Hier nun der erste Vers. David stellt die Frage, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Für die Bibel gibt es nur einen einzigen heiligen Berg. Die Bibel nennt ihn Zion, und der liegt im Land Israel. Der Zion war der Ort, an dem der Tempel der Juden stand. Und Gott hat gesagt, dass er für immer dort wohnen wird. Der Zion ist deshalb ein Bild für Gottes Reich. Dort herrscht Gott auf besondere Weise und ist in besonderer Weise auf der Erde anwesend. Und wer ist nun der in Gottes Reich kommen darf? In den nächsten Versen beantwortet David diese Frage. Wer untadelig lebt und tut, was recht ist, und die Wahrheit redet von Herzen, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Soweit die Verse 2-4. Dort heißt es, wer die Verworfenen für nichts achtet, also verachtet. In unserer Zeit trifft oft das Gegenteil zu. Böse Menschen werden geehrt und gläubige Menschen werden verachtet. Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, das heißt, ein solcher Mensch wird bei der Wahrheit bleiben und seine Version nicht ändern, um sich zu schützen. Und weiter mit Vers 5. Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wider den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. David sagt in diesem Psalm im Prinzip genau das Gleiche wie später im Neuen Testament Jakobus. Zitat: Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Ich mag es, wie es der Reformator Johannes Calvin formuliert hat. Der Glaube allein rettet, doch ein rettender Glaube kommt nicht alleine. Wer also wird vor Gott bestehen? Ein Mensch, der einen solchen Glauben hat an Gott, der ihn zu einem gerechten Leben führt. Wenn ich wirklich von etwas überzeugt bin, wird das mein Handeln beeinflussen. Mit dem Glauben ist es genauso. Wenn ich wirklich an Gott glaube, wird das mein Leben verändern. Bin ich wirklich davon überzeugt, dass es einen allmächtigen Gott gibt, vor dem ich einmal stehen werde? Dann werde ich versuchen, mein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Wenn ich Gott überhaupt nicht in mein Leben hineinreden lasse, zeige ich damit, dass Gott mir nicht wichtig ist. Dann, so hat es Jakobus gemeint, habe ich gar keinen Glauben. Und dann kann ich auch nicht behaupten, durch meinen Glauben gerettet zu werden. Das, liebe Hörer, war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel, diesmal über die Psalmen 13 bis 15. In der nächsten Sendung werden wir uns mit den Psalmen 16 und 17 beschäftigen. Dann geht es unter anderem darum, was für ein himmlisches Erbe ein Christ erwarten kann. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.